Herzlich willkommen beim Podcast auf den Spuren alter Kulturen des Marburger Zentrums Antike Welt. Ich bin Katharina und mein Co-Moderator ist heute Rico.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rico Süßengut. Ich bin auch an der Philipps-Universität Marburg, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem heutigen Gast, Frau Beate Böhlendorf-Aslan. Sie ist Professorin für christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte hier an der Philipps-Universität Marburg. Und sie hat sehr viele Jahre in der Türkei geforscht an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Ausgrabungsplätzen. Und heute wird es vor allen Dingen um ihre eigene langjährige Ausgrabung gehen, die Ausgrabung im byzantinischen Assos.
Beate, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Kannst du uns etwas über deinen Weg in die Archäologie erzählen? Was hat dein Interesse an dieser Disziplin geweckt?
Vielen Dank erstmal, dass ich heute bei euch beiden sein darf. Ja, was hat mein Interesse an der Archäologie geweckt? Als ich ein Kind war, da hat mein Opa, der war damals Stadtgärtnermeister in einer kleinen Stadt, und er hat immer mit mir Ausflüge unternommen und unter anderem waren wir in der Hachburg. Und da er eben dieser Funktion als Stadtgärtnermeister dann auch Zugänge hatte, die andere Leute nicht hatten, ist er mit mir immer in die unterirdischen Gänge gegangen. Und daher war ich wollte einfach Abenteuer erleben. Und deswegen hatte ich als Kind ganz viele Archäologiebücher gelesen, Abenteuerbücher und fand das einfach spannend. Und irgendwann dachte ich, das möchte ich gerne machen.
Und warum Byzanz? Warum byzantinische Archäologie?
Dazu kam ich erst relativ spät. Ich habe angefangen, von Frühgeschichte und klassischer Archäologie und vorderasiatischer Archäologie zu studieren. Bin dann tatsächlich eher auf die von Frühgeschichte und hatte auch meine ersten Ausgrabungen immer in der von Frühgeschichte. Irgendwann mal fand ich aber die Kombination mit Schriftquellen im Mittelmeerraum spannender. Und wenn man im Mittelmeerraum mit Schriftquellen unterwegs ist und keine klassische Archäologie machen will und eher Mittelalter machen will, dann kommt man automatisch in Byzanz an.
Du hast viele Projekte in der Türkei geleitet, aber jetzt, die letzten Jahre, bist du in Assos. Wie viele Jahre bist du in Assos?
Ja, ich hatte 2006 ein Survey in der Troas und dann seit 2007 eben die Ausgrabung in Assos. Das ist nicht meine Ausgrabung, die Ausgrabung in Assos ist eine türkische Ausgrabung. Aber zu der Zeit hatte ich tatsächlich gerade in der Türkei in Çanakkale gearbeitet. Die Ausgrabungen in Assos leitet mein Mann. Und das hat sich dann irgendwie ergeben, dass wir quasi dann als Familie sozusagen diese Ausgrabung auch gemacht haben. War natürlich auch praktisch, weil unsere beiden Töchter dann auf der Ausgrabung eben auch groß werden konnten.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant und es macht auch Spaß für die Kinder. Kannst du uns einen kleinen Überblick über Assos geben? Weil ich weiß, das ist eine Stadt, das hat eine große Geschichte.
Die antike Stadt Assos liegt an der Südwestküste der Troas, also dem Gebiet des antiken Troja, auf einem sehr hohen Andesitfelsen direkt gegenüber der griechischen Insel Lesbos. Sehr malerisch, für Urlauber tatsächlich sehr zu empfehlen. Bis heute ist nicht ganz gesichert, wann Assos gegründet wurde, ob etwa mit dem homerischen Pesassos in der Ilias auch Assos gemeint ist. Und auch diese Gleichsetzung mit Asuva, die in den hethitischen Texten des 14. Jahrhunderts erscheint, ist unsicher. Wir haben aber tatsächlich Funde aus dem Chalkolithikum, gerade in der Umgebung der Akropolis bzw. auch in den beiliegenden Tälern. Im 7. Jahrhundert vor Christus wurde die Stadt Assos dann von den Einwohnern der lesbischen Stadt Methymna aus gegründet. Wie gesagt, Lesbos liegt ja direkt gegenüber dem Andesitfelsen von Assos. Und im 6. Jahrhundert kam Assos unter die Kontrolle des persischen Großkönigs. Wichtig besonders ist, dass dann die Stadt im Satrapenaufstand an Bedeutung gelang. Die Stadt kam unter Kontrolle des persischen Großkönigs. Im Jahre 366 vor Christus verschanzte sich der aufständige Satrap Ariobasanes vor dem lydischen Satrapen Autophrates, dann in Assos. Und dieser Aufstand wurde vom Bankier Eubolos unterstützt und im Gegenzug dazu erhielt eben Eubolos die Stadt Assos und das ganze Gebiet drumherum als Herrschaftsgebiet. Um 350 vor Christus starb Eubolos. Sein Sklave Hermias wurde Herrscher von Assos und Hermias lud, und das ist besonders wichtig, dann im Jahre 347 die Philosophen Aristoteles, Xenokrates, Erastosos und Koriskos nach Assos ein und er überließ ihnen die Stadt als Modell und bestritt auch ihren Lebensunterhalt. 2 Jahre lang wurde Assos von Aristoteles als philosophische Modellstadt regiert. 345 wurde Assos von den Persern angegriffen und damit endete auch die Philosophenschule von Assos. Aristoteles floh nach Lesbos und was mit den anderen Philosophen geschah, ist nicht bekannt. Nun gut, gehen wir mal in die römische Zeit. 18 nach Christus besuchte Germanicus mit seiner Frau Agrippina und ihrem 6 Jahre alten Sohn Caligula Assos. Daran erinnert eine Bronzetafel, die man heute in Istanbul im Archäologischen Museum besuchen kann. Wichtig ist auch, dass der Apostel Paulus Assos besuchte. Er wanderte nämlich von Alexandria Troas nach Assos und setzte von Assos aus nach Lesbos über. In der byzantinischen Zeit, also in der Zeit, die mich interessiert, hatte Assos den Rang eines Bischofssitzes. Die Bischöfe von Assos nahmen ab dem 5. Jahrhundert an den Konzilen teil. Irgendwann, gegen Ende des 4. Jahrhunderts, wurde Assos von verheerenden Erdbeben getroffen. Die Stadt wurde komplett neu wieder aufgebaut und zwar nicht nach dem Modell der hellenistischen oder römischen Stadt. Im ausgehenden 6. und 7. Jahrhundert war Assos florierend, sehr groß und es wurden 5 innerstädtische Kirchen gebaut und 2 Kapellen, ein Xenodocheion, also ein Gasthaus, direkt am Eingangstor der Stadt. Und wie gesagt, die Stadt war prächtig zu dieser Zeit. Diese große Stadt wurde gegen Ende des 7. Jahrhunderts wiederum von einem verheerenden Erdbeben getroffen und offensichtlich ganz zerstört. Nach diesem Erdbeben wurde die Stadt nicht mehr besiedelt. Die Bewohner gingen außerhalb der Stadt, wahrscheinlich an den Nordhügel der Akropolis. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Das ist eben eines der Themen, die unser Forschungsprojekt, das wir gerade beantragt haben, tatsächlich untersuchen will. Irgendwann in mittel- oder spätbyzantinischer Zeit, auch das wissen wir noch nicht ganz genau, wurde dann die antike Akropolis in ein Kastron umgebaut. Was wir aber wissen, ist, dass zu Beginn des 14. Jahrhunderts die Türken in das Gebiet eindrangen und dann eben auch gegen Assos vorrückten. Das wissen wir aus einer Schriftquelle von Georgios Parimeres, der die Entwicklung in der Troas im Detail dann beschreibt. Und wir wissen auch, dass zu dieser Zeit ein Fürst namens Machram die Leitung des Kastrons in Assos innehatte und sich gegen die Türken dann stellte, aber dem Druck eben nicht standhalten konnte und dann mitsamt der Bevölkerung von Assos nach Lesbos übersetzte. Das bedeutet, im 14. Jahrhundert, im Laufe des 14. Jahrhunderts, kam Assos in türkischer Hand und war seitdem eben türkisch.
Ah, wenn ich an dieser Stelle vielleicht einhaken darf. Mhm. Also du hattest ja geschildert, wie malerisch Assos tatsächlich ist und das kann ich nur selbst bestätigen. Ich war jetzt auch gerade letztes Jahr dort und habe auch deine Ausgrabungen oder eure Ausgrabungen dort besucht. Und ja, das ist einfach eine Mittelmeerküste. Man ist sehr hoch über dem Mittelmeer, also hat eine sehr weite Sicht auch gerade. Also es gibt oben auf der Akropolis einen Athena-Tempel. Und von dort kann man sehr schön diese Insel Lesbos sehen, die auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Und man muss sich vorstellen, mediterrane Vegetation, mediterranes Klima, alles wächst sehr stark und sehr schön. Und diese Stadt breitet sich so auf diesem hohen Hügel aus und dann auch noch übers Tal und hat sogar auch noch einen Hafen unten am Meer. Und das ist wirklich sehr malerisch. Und ich wollte auch nochmal fragen, also es gibt ja auch ein Grabungshaus dort. Reißen sich die Studierenden eigentlich darum, mit dir nach Assos zu kommen und dort auszugraben und an diesem schönen Ort zu sein? Oder wie ist es?
Wir bekommen immer wieder Bewerbungen von Studierenden aus ganz Deutschland und auch aus Österreich oder aus anderen Ländern. Wir haben auch Studierende, die aus Amerika, aus Griechenland oder anderen Ländern kommen und natürlich vor allen Dingen viele türkische Studierende. Ja, also es ist tatsächlich begehrt, auch weil es eine schöne Grabung ist, eine relativ einfache Grabung, gut zu erreichen, im Gegensatz zu anderen Grabungen, in denen ich natürlich auch war, irgendwo im anatolischen Hinterland. Das heißt, wir sind auf einer Grabung, in der man dann nachmittags auch mal schwimmen gehen kann und vielleicht abends auch im Hafen, der wirklich sehr idyllisch liegt, dann Bier trinken kann.
Oh wow, ja, da würde ich, also hätte ich auch gerne mal ausgegraben, muss ich sagen. Und dieser Ort ist so schön gelegen, das sieht man auch. Man hat vom Kalkolithikum bis ins Mittelalter Funde und bis heute siedeln Menschen an diesem Ort und ist auch bei Touristen natürlich sehr beliebt.
Meine Frage ist über Castron, weil viele von unseren Zuhörern vielleicht wissen nicht, was ist eine Castro. So, die Stadt hat in mittelbyzantinischer Zeit, so das ist an welchem Jahrhundert ungefähr?
Ja, wie gesagt, irgendwann im 9., 10., 11., 12. oder auch 13. Jahrhundert, genau wissen wir es wirklich noch nicht. Das ist eine laufende Untersuchung momentan und ist auch ein Dissertationsthema einer meiner Doktorandinnen, wann dieses Castron tatsächlich erbaut wurde. Das, unter Castron verstehen wir eine Burg. Das ist eine Burganlage, eine große Verteidigungsmauer mit mehreren Türmen, mit Rundtürmen, mit Rechtecktürmen und quadratischen Türmen, die eben die Akropolis, die antike Akropolis mit dem Athena-Tempel aus archaischer Zeit umschließt.
Aber woher wissen wir denn überhaupt, dass dieses Castron jetzt in die mittelbyzantinische Zeit datiert? Also können Sie dem Mauerwerk und den Steinen ansehen, wir haben es hier mit dem mittelbyzantinischen Mauer zu tun oder was sind da für Dinge ausschlaggebend?
Das ist die Schwierigkeit und genau deswegen meinte ich, das sind laufende Untersuchungen. Wir wissen es momentan noch nicht. Wir wissen nicht, ob es mittel- oder spätbyzantinisch ist. Das Mauerwerk selbst ist ein einfaches Mauerwerk aus Bruchsteinen. Es hat keine Dekoration, keine typisch spätbyzantinische Dekoration. Das bedeutet, am Mauerwerk selber lässt sich eben nicht finden. Was wir im letzten Jahr gemacht haben, sind Sondagen an der Stadtmauer. Leider, es ist die Doktorandin, die dieses Thema bearbeitet, dann auf die hellenistischen Mauern gestoßen, aber nicht auf die byzantinischen Mauern. Das bedeutet, die byzantinischen Mauern gründen auf den hellenistischen Mauern. Sie wird es dieses Jahr wieder versuchen und wir werden dieses Jahr auch an anderen Stellen dann graben, einfach um einen Anhaltspunkt zu bekommen. Wann denn? Ist es 9. oder ist es 13.? Wir wissen es nicht.
Ja, dann wünsche ich an dieser Stelle schon mal viel Erfolg, dass auch aussagekräftige Funde dann rauskommen, anhand derer dann genaue Aussagen auch gemacht werden können.
Aber das gibt mir einen sehr guten Punkt, weil ich möchte mehr über deine Methoden hören und über die Datierung. Wie kannst du die Objekte datieren oder die Stadt sich selbst wie ich weiß, dass du hast auch gesagt über Ausgrabungen, aber welche Methoden sind genau die, dass du benutzt für dein Projekt? Ja.
Assos hat aufgrund seiner besonderen geologischen Lage tatsächlich Schwierigkeiten. Wir können keine Geomagnetik und keine Geoelektrik machen. Nicht an den Felsen, weil die Felsen vulkanischen Ursprungs sind. Wir können Geomagnetik, Geoelektrik nur an einigen Ackerflächen machen. Dazu gehört aber nicht die Akropolis beispielsweise. Das heißt, Assos lässt sich nicht leicht mit geophysikalischen Methoden prospektieren, sondern wir müssen auf herkömmliche Methoden zurückgreifen. Das bedeutet Ausgrabung. Und wir graben in Assos seit 2007 streng stratigraphisch. Das bedeutet, nach Abheben der Erdoberfläche graben wir nach Schichten, und zwar nach natürlichen und nicht nach künstlichen Schichten, und wir sieben oder schlemmen, je nach Kontext. Wenn wir in geschlossene Kontexte kommen, schlemmen wir. Ansonsten wird alles, und ich betone auch hier, alles gesiebt. Das bedeutet, dass wir kleinste Funde bekommen, kleinste Münzen. Bei uns hat sich im Laufe der Jahre die Münzfunde tatsächlich verdreifacht, weil wir einfach durch die engmaschigen Siebe wirklich jeden Fund bekommen. Zu Funden auf der Grabung generell: Wir messen Funde dreidimensional vor Ort ein, wenn sie nicht im Sieb gefunden wurde. Also kleine Münzen findet man meistens eher im Sieb, weil die durch die Erdkrümmung dann durchrutschen. Alles andere wird dreidimensional vor Ort eingemessen. Wir benutzen natürlich digitale Methoden wie Drohnenfotografien. Wir haben andere Methoden, die wir vor Ort dann anwenden können, wie Fotogrammetrie und so weiter. Also tatsächlich auch in den letzten Jahren haben wir unsere Methoden nochmals neu angepasst. Dann, wenn wir die Funde ins Grabungshaus jeden Nachmittag bringen, werden die Funde jeden Nachmittag konserviert bzw. gewaschen und dann am nächsten Tag in eine Datenbank überführt und auch gleich tagesaktuell immer Fotos gemacht. Ich selbst bin Spezialistin für Keramik und für Kleinfunde. Das heißt, wir bearbeiten Kleinfunde, und ich meinte jetzt mit Kleinfunden auch wirklich kleine Funde. Kleine unscheinbare Objekte werden bei uns genauso angeschaut wie wertvollere Objekte. Wir registrieren, dokumentieren alles, was in einem Schnitt rauskommt. Von einem kleinsten Nagel bis hin zu größeren Statuenköpfe, was auch immer manchmal rauskommt. Wir wissen es ja nicht von vornherein.
Für mich, was ist interessant, ist, du bist eine Keramik-Spezialistin und du weißt vielleicht, okay, diese Keramik datiert am Anfang des 12. Jahrhunderts zum Beispiel. Aber es kann sein, dass in einem Schnitt, einem archäologischen Kontext, es gibt auch vielleicht eine Münze, das ist ab dem 8. Jahrhundert. Oder es kann auch sein, dass byzantinische Keramik zusammen mit hellenistischer Keramik ist. Wie können wir dann diesen Schnitt, diesen Kontext sagen, das ist romisch oder es ist ein byzantinischer Kontext?
Die letzten Funde datieren. Das heißt, hier datiert natürlich dann das 12. Jahrhundert. Das ist ganz klar. Natürlich muss man sich jeden Fundkontext auch getrennt angucken. Es ist eine Auffüllschicht. Wurde hier im Zuge einer Aufgabe eines Hauses, eines Raumes, wissentlich dann der Raum zugeschüttet? Oder sind wir, wie bei unseren Erdbebenkontexten des 7. Jahrhunderts, ist da das Dach auf dieses Haus dann eingestürzt und hat unten drunter was versiegelt? Aber was wir auch da sehen, im 7. Jahrhundert in Assos benutzen die Menschen bewusst Antiquitäten. Das heißt, die haben offensichtlich aus dem römischen oder auch hellenistischen Assos was gefunden und nutzen es weiter. Sie machen Recycling. Das bedeutet aber nicht, dass das Haus, das im 7. Jahrhundert genutzt wurde, dann auf einmal älter ist. Der letzte Gegenstand zählt, und das wäre in diesem Fall das 7. Jahrhundert Assos. Und was wir dann noch haben, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wir haben in einer Kirche gegraben vor den Toren der Stadt, also außerhalb der Stadt in der antiken Nekropole, liegt eine früh- und mittelbyzantinische Kirche, und dort haben wir Gräber ausgegraben, und in diesen Gräbern waren teilweise Bestattungen mit frühbyzantinischen Münzen. Wir wissen aber, dass die Bestattungen mittelbyzantinisch, das heißt aus dem 11. Jahrhundert waren. Die haben im 11. Jahrhundert bewusst den Menschen, den Verstorbenen, frühbyzantinische Münzen aus dem 6. Jahrhundert mitgegeben. Offensichtlich, weil sie diese Münzen nicht mehr gebraucht haben, weil sie den Münzen eine besondere apotropäische Funktion zugeteilt haben oder aus anderen Gründen, die wir jetzt nicht mehr nachvollziehen können.
Okay, das ist wirklich klar. Aber du sagst, dass sie haben ein Xenodochion, ein Gasthaus ausgegrabt. Wie können wir sagen, dass das ist ein Gasthaus oder das ist eine Bäckerei sozusagen, diese Gebäude zu bestimmen? Wie können wir das machen?
Ja. Interpretationen von Gebäuden oder auch von Räumen, die sind natürlich erstmal nur tendentiv. Also wir vermuten erstmal nur was. Und so entstehen ganz am Anfang dann auch abstruse Namen. Das sogenannte Gasthaus hatte am Anfang den Namen Kapellenkomplex, weil wir zuerst auf eine Apsis und auf eine Kapelle gestoßen sind. Dann aber, 2 Jahre später, haben wir einen Raum ausgegraben. Das ist ein Galerieraum, also ein Raum mit einem zweiten Geschoss. Daneben war eine Küche mit einer Herdstelle. Das heißt, eine Herdstelle gibt eine Küche mit Küchenkeramik und daneben war ein Kuppelbackofen. Wir haben die eingestürzte Kuppel gefunden, also zwei Räume, in denen gekocht bzw. gebacken wurden. Daneben eben in diesem Galerieraum im zweiten Obergeschoss standen mehrere Tische. Wir haben diese Tischplatten, marmorne Tischplatten, gefunden in situ unter dem Dachversturz, aber oberhalb von Ziegeln, die als Fußbodenbelag in situ noch lagen. Das bedeutet, dass man im zweiten Geschoss an insgesamt 9 Tischen gegessen hat. Und 9 Tische sind einfach zu viele, um sie für einen normalen Familienhaushalt zu haben. Dazu kommt natürlich noch, dass gerade in diesem Komplex zahlreiche Objekte gefunden wurden, die auf die Alltagsreligiosität der Menschen hinweisen und eben diese Kapelle mit angeschlossen war. Und dazu kommt noch, um das nochmal ein bisschen auszuholen, dass dieses Gasthaus, dieses Xenodocheion, direkt an einer Straße lag, die neu aufgemacht wurde, um das Xenodocheion mit einer Wallfahrtskirche zu verbinden.
Wow, das klingt echt interessant und das klingt sehr, sehr vielschichtig. Und was mich jetzt beeindruckt ist, dass dieses Gasthaus sowohl eine Kapelle hat, als auch noch mit dieser Kirche verbunden wurde. Das betont doch auch die Spiritualität der Menschen in Assos. War das so wichtig für die Reisenden, dass sie auch noch eine Kirche oder eine Kapelle haben, dass sie Zugang dazu haben?
Das war wichtig. Assos hatte zu dieser Zeit einen Hafen, der angesteuert wurde auf dem Weg zu Konstantinopel oder eben auch auf dem Weg nach Lesbos. Und was wir bislang nicht wussten, was auch in keiner Schriftquelle bekannt ist, Assos hatte ein Heiligengrab. Assos war ein zumindest lokales Wallfahrtszentrum. Das heißt, Menschen auf dem Weg von Konstantinopel nach Ephesus beispielsweise, die machten Halt in Assos und besuchten diesen unbekannten lokalen Heiligen oder diese unbekannte lokale Heilige. Wir wissen ja auch nicht, ob es Frau oder Mann ist.
Ja, da erinnere ich mich eindrucksvoll an einen Vortrag, den du vor ein paar Jahren gehalten hast. Und da ging es ja um dieses Heiligengrab auch. Einfach ein Felskammergrab war das, wenn ich mich recht entsinne. Und es hat einen Kanal dort hinein oder herausgeführt.
Ja, um das nochmal genau auszuführen, das ist ein in den Felsen eingetieftes Loch, den man dann mit einem antiken, wiederverwendeten Sarkophagdeckel geschlossen hat. Und in dieses Grab führt ein gedeckter Kanal, in dem man Flüssigkeiten, Öl oder Wasser einleiten konnte und dann am Grab, am Kopfende des Menschen, dann konnte man diese Flüssigkeit entnehmen, indem man Tücher eintunkte oder eben kleine, vielleicht auch kleine Fläschchen eintunkte und eben diese Flüssigkeit zu entnehmen. Und in diesem Xenodocheion, in dem Gasthof, gab es einen rückwärtigen Raum, in dem wir eine Bronzewerkstatt, eine Buntmetallwerkstätte ausgegraben haben mit einem kuppelgedeckten Ofen und auch Rohmaterial. Und in diesem Raum hat man sogenannte Reliquienhülsen hergestellt. Das sind ganz einfache kleine Röhrchen, die verschlossen werden konnten. Und in diesen Röhrchen haben wir unter anderem Knochenmaterial gefunden. Es ist aber auch anzunehmen, dass auch beispielsweise mit dem heiligen Wasser oder heiligen Öl getränkte Stoffe in diesen leeren Hülsen dann aufbewahrt wurden.
Ja, vielen Dank nochmal für die Ausführungen.
Ja, vielleicht ist auch interessant, weil du kommst aus der byzantinischen Archäologie, aber du hast auch Vor- und Frühgeschichte studiert. Und auch als du Studentin warst, warst du auch in Ausgrabungen aus der Frühgeschichte oder so, aus der Vorgeschichte. Sind die gleichen Methoden, dass alle die Disziplinen benutzen?
Ja, ich denke, es kommt immer auf den Ort drauf an, in dem man tatsächlich ausgrabt. Ich habe als Studentin beim Landesdenkmalamt ausgegraben, das heißt in Deutschland, und habe in der Türkei ganz unterschiedliche Grabungen besucht, von vor- und frühgeschichtlichen Grabungen bis hin zu mittelalterlichen Grabungen, klassische Grabungen. Also das heißt, alles Mögliche, und es kommt tatsächlich darauf an, was der Ort bietet und wie natürlich die Grabungsleitung jetzt in den Ausgrabungen aufgestellt sind. Auch da ganz unterschiedlich. Ich selbst verstehe mich in der Grabungsmethodik tatsächlich als ur- und frühgeschichtlich arbeitende byzantinische Archäologin.
Ja, aus methodischer Sicht würde ich als Vor- und Frühgeschichtler jetzt sagen, das klingt sehr gut. Denn es gibt ja wie überall auch natürlich in der Archäologie gewisse Vorurteile, die man einfach hat. Also die Vor- und Frühgeschichtler werden ganz gerne in Deutschland als Pfostenlochgräber bezeichnet, weil man sich einfach sehr viel mit Pfostenlöchern beschäftigt. Das sind einfache dunkle Verfärbungen im Boden. Die entstehen dadurch, dass ein Holzpfosten in den Boden befestigt eingelassen wurde, um damit dann ein Haus zu errichten. Und dann kann man leicht abfällig sagen, ihr habt nur Pfostenlöcher, weil natürlich in der klassischen Archäologie hat man sehr schöne große marmorne Tempel und man hat viele Statuen auch aus Stein und man findet allgemein einfach mehr. Die klassischen Archäologen werden dann ganz gerne als Lockenzähler bezeichnet, weil es gibt eine Methode, um Statuen zu datieren, zum Beispiel bei dem Augustus, bei dem römischen Kaiser, und man zählt eben die Locken auf der Stirn und je nachdem, wie viele das sind, datiert diese Statue früher oder später. Gibt es sowas auch für die byzantinische christliche Archäologie?
Ich würde das tatsächlich nicht so eng sehen. Wenn wir in Assos ausgraben, tatsächlich durch unsere Methoden finden wir auch Pfostenlöcher. Und gerade die Pfostenlöcher können dann durchaus auch wichtig sein. Wir hatten beispielsweise bei der Ausgrabung auf der Agora in der Nordstor unter dem Laufhorizont der Halle gegraben und haben die Vorgängerhalle gefunden. Und bei der Vorgängerhalle bestanden die Sitzplätze aus Holz. Und wir haben von diesen Holzsitzbänke dann die Pfostenlöcher gefunden. Die haben sich abgezeichnet im Planum durch eben dunklere Verfärbungen. Und von daherein, auch das ist für uns wichtig. Oder wenn ich in der Kirche ausgrabe und finde dann neben einem marmornen Tischfuß eine kreisrunde Verfärbung, dunkel, die hat noch ein bisschen Holzkohle drin, da weiß ich eben auch, es war eine hölzerne Tischplatte. Eine runde hölzerne Tischplatte, die eben auf diesem marmornen Tischfuß stand. Das bedeutet, auch wir gucken auf Pfostenlöcher, auf Holzverfärbungen, auch das tun wir. Marburg hat eine Spezialität, die byzantinische Archäologie hier. Wir beschäftigen uns mit dem täglichen Leben. Das heißt, wir gucken tatsächlich uns die Funde an. Wir gucken uns Kleinfunde an, wir gucken uns Keramik an. In anderen Standorten in Deutschland gucken sie sich mehr die Architektur an, auch mehr Kirchenarchitektur, oder gucken sich Wandmalereien an oder auch Handschriften. Und ich denke, dass die Vielfalt der byzantinischen Archäologie in Deutschland mit den Spezialitäten an den Standorten auch die Vielfalt des Faches ausmacht. Wir hier eben mit den Ausgrabungen, mit dem Fokus auf das tägliche Leben, dann eben diesen Bereich abdecken. Nee, von daher, wir haben jetzt nicht in irgendeiner Weise ein Label ab. Ich denke, wir sind einfach Vielfalt.
Ja, ich denke auch, dass Ausgrabungen so sein sollte. Und im Prinzip ist es ja ein sehr großer Gewinn, dass du auch diese Erfahrung schon hast, wie geht man mit Pfostenlöchern um, wie geht man mit diesen Holzfunden um, weil natürlich in der Vergangenheit auch viel ausgegraben wurde und es wurde eben nicht so sehr auf kleinste Verfärbungen im Boden geachtet. Von dem her ist es ein Gewinn für alle Seiten, wenn die Methoden fächerübergreifend auch angewendet werden. Und nur so kann man ja so eine antike Stadt, die ein sehr komplexes Gebilde ist, vollumfänglich sowieso nicht, aber wenigstens kann man sich dem Bild annähern.
Ich denke, wir müssen antike Städte auch lernen zu verstehen, lernen zu lesen. Und das können wir nicht alleine. Wir müssen diskutieren, wir müssen uns austauschen mit Kolleginnen und Kollegen anderer Disziplinen. Wir brauchen auch Input aus der Epigraphik, aus der Vor- und Frühgeschichte, aus ganz anderen Disziplinen, um hier weiterzukommen. Und deswegen arbeiten wir natürlich mit Anthropologinnen, mit Epigraphikerinnen, mit Archäobotanikerinnen zusammen, um einfach von jeder Seite ein Stück weit Wissen zu bekommen.
Ja, das ist wirklich wichtig, weil 50 Jahre vorher, wir haben nur die Ausgrabung und dann die Objekte. Und wir hatten versucht, die Stadt zu rekonstruieren. Aber jetzt, wie du gesagt hast, es gibt die Möglichkeiten, mit die Tierenknochen zu analysieren. Es gibt die Möglichkeit, mit Archäobotanikern zusammenzuarbeiten, so wir erkennen, sehen, was die Leute haben gegessen oder welche Pflanzen hatten sie. Und das ist auf jeden Fall, was hilft uns, die Stadt zu verstehen.
Ja, vielen Dank bis dahin. Wir haben jetzt sehr viel über die Ausgrabungen und die Methoden und auch über das Team in Assos gehört. Also du hast erzählt, es gibt ein internationales Team mit Studierenden auch aus Amerika, aus Griechenland, aus Deutschland. Aber wie führst du denn die Studierenden an die Ausgrabungstechnik heran? Das ist ja nicht unbedingt etwas, was wir jetzt an der Universität wirklich lernen, sondern das ist etwas, was man im Feld auf den Ausgrabungen lernt. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, auch für das Weiterbestehen des Faches und für das Weitergehen der Ausgrabung. Also hast du da eine bestimmte Technik, wie du die Studierenden ans Ausgraben heranführst und die verschiedenen Methoden beibringst?
Wir haben in Assos mehrere angestellte Archäologen, die tatsächlich auch ganzjährig im Grabungshaus sind und dort arbeiten. Die haben eine ganz große Erfahrung, was Ausgrabungsmethodik und Ausgrabungstechnik angeht. Wir teilen die Studierenden einen festen Schnittleiter zu, der dann die Studierenden vor Ort auf dem Feld in der Grabungsmethodik lehrt. Das geht von der Dokumentation, vom Einmessen des Schnittes bis hin zu Führen eines Grabungstagebuchs, bis hin zu Führen von den digitalen Grabungssheets, die wir auch haben in der Datenbank. Dann im Grabungshaus, also nachmittags, wenn die Funde wieder zurückkommen, haben wir einen ganz speziellen Rhythmus, in dem die Funde erfasst werden. Im Grabungshaus selbst gibt es einen Grabungsleitfaden, den wir bitten, die Studierenden dann erstmal durchzulesen. Die Studierenden selbst arbeiten 6 Tage in der Woche, meistens 2 Tage auf dem Feld im Rhythmus, dann 2 Tage im Depot, im Labor unten und wieder 2 Tage auf dem Feld, sodass die Studierenden sowohl Feldarbeit als auch Depotarbeiten lernen. Für mich ist es unheimlich wichtig, dass Studierende auch wissen, was hinterher mit den Funden passiert und wie man Funde auswertet. Das, was oben auf dem Feld passiert, das kann man erst dann verstehen, wenn man die Funde interpretiert und mit den Funden arbeitet. Ich kann sonst keinen Kontext interpretieren, keinen Kontext datieren und mit dem Kontext auch nicht umgehen. Deswegen steht für mich Labor, Depot gleichwertig wie mit den Arbeiten auf dem Feld. Das muss Hand in Hand gehen. Und deswegen ist es mir unheimlich wichtig, dass Studierende sowohl auf dem Feld als auch im Depot, in den Laboren Bescheid wissen und auch damit umgehen können. Das bedeutet, Studierende lernen auf der Grabung tatsächlich Keramik zeichnen, bestimmen, Kleinfunde zu bestimmen und mit Kleinfunden auch umzugehen. Wir haben eine Restauratorin. Es kann auch immer wieder ein kleines Restaurierungspraktikum gemacht werden, sodass sie der Restauratorin helfen, die Funde zu säubern oder die Funde zu konservieren. Auch das ist möglich. Das heißt, interessierte Studierende können in der Grabung von der Ausgrabung bis hinterher zur Deponierung der Funde das komplette Material kennenlernen.
Also es gibt bei euch auf der Grabung keine strikte Trennung, wie man es ja auch von manch anderen Grabungen, vor allen Dingen in den vergangenen Jahrzehnten, kennt. dass zum Beispiel die männlichen Studierenden auf der Fläche waren und in Anführungszeichen die harte Arbeit erledigt haben, geschaufelt haben und dass dann nachher die weiblichen Studierenden im Grabungshaus, im Depot die Fundzeichnungen angefertigt haben. Also das wurde überwunden.
Nein, also da bin ich natürlich komplett dagegen. Es gibt keine Trennung und wie gesagt, mir ist es extrem wichtig, dass jeder alles in Grundzügen kennt und kann. Auch die Keramik kennt und kann. Nur dann, wenn man Keramik oder Kleinfunde bestimmen kann, dokumentieren kann, datieren kann, kann man auf dem Feld richtig agieren. Und deswegen, nein, gleichwertig alle alles. Und darauf bin ich auch stolz, dass ich auch für türkische Studierende geschafft habe, dass sie wirklich eine Grundlage in allem haben. Hinterher kann man sich immer noch spezialisieren. Aber im Grundstudium muss man alles können.
Und wie läuft es denn am Schnitt genau ab? Also die Studierenden kommen zu dem Schnitt, also zu einem Grabungsplatz. Und dort gibt es eine Archäologin, einen Archäologe, der diesen Schnitt gewissermaßen leitet. Das heißt, zuallererst wird dann mit dem Spaten Erde ausgehoben und dann muss herausgefunden werden, wie weit geht diese Schicht. Und dann wird zeichnerisch und fotografisch wahrscheinlich dokumentiert. Oder gibt es da auch eine spezielle standardisierte Vorgehensweise, wie dann die Schnitte, die Planer dokumentiert werden?
Jede Grabung hat Grabungsarbeiter, Grabungsarbeiterinnen. Bei uns haben wir Teams von einem Archäologen, einer Archäologin, die als Schnittleiter, Schnittleiterin fungiert. Und der zugeteilt sind ein oder zwei Studierende als Schnittleitungshelfer, die die Dokumentationsarbeiten, die Zeichen- und Einmessarbeiten dann machen. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt einen Schnitt ausgemessen habe und die Erdoberfläche abgenommen habe, sich vielleicht dann möglicherweise schon Mauerzüge abzeichnen, innerhalb denen dann gegraben wird und da dann stratigraphisch gegraben wird in der Form von die Erdfarbe wechselt sich, ich wechsle jetzt hier meine Schicht. Wir haben Formblätter, in denen dann eingetragen wird vor Ort, beispielsweise Konsistenz der Erde, Farbe der Erde, Zusammensetzung der Erde, dann eben aber auch Mauern. Die Mauern hat eine andere Nummer, die werden wir dann auch anders dokumentieren. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt ändert sich dann auch unser Formblatt. Mauern, Erde, Erdeinschlüsse ist jeweils ein anderes Formblatt, ist jeweils eine andere, bei uns genannt, dann Schicht. Es ist nicht unbedingt eine Schicht, eine stratigraphische Schicht, sondern ein anderer Befund. Und das Ganze wird zusammengebastelt im Grabungshaus anhand einer sogenannten Harris-Matrix, womit wir dann auch wiederum die Schichtenabfolge und die Zusammenhänge zwischen beispielsweise Gruben, beispielsweise Einschlüssen oder auch eben Mauern dann zu einem Bild entstehen lassen und somit dann auch merken können, was ist in diesem Raum, in diesen vier Wänden passiert. Hat man da nachträglich eine Grube eingegraben? Hat man da vielleicht ein Podest gehabt? Wie sind diese Abläufe in diesem Raum gewesen?
Danke, Beate. Ich meine, dass jetzt müssen wir auch im Schluss kommen. Und ich habe eine letzte Frage, meistens über Privatleben. Du wohnst in Marburg. Du hast deine Feldforschung im Ausland, in der Türkei. Du hast gesagt, dass dein Mann arbeitet auch in Assos und du hast auch zwei Tochter. Ist das einfach, das zu balancieren? Persönlich, ich weiß viele Frauen, dass sie haben total Angst in Wissenschaft, besonders in der Archäologie, weil sie müssen oft im Ausland sein, Kinder zu bekommen. Was ist deiner Meinung nach?
Also meine Kinder haben, glaube ich, eine größere Ausgrabungserfahrung als mancher Archäologiestudierende. Und ich kann nur sagen, dass meine Töchter wahrscheinlich auf mehr Grabungen waren als eben viele andere. Sie haben es nicht unbedingt gerne gemacht. Also als sie klein waren, fanden sie super spannend. Als sie dann im Teenageralter waren, fanden sie es relativ langweilig. Wobei meine ältere Tochter sich ihr Taschengeld auch da erarbeitet hat, weil sie dann einfach mitgeholfen hat, beispielsweise die Münzdatenbank zu bestücken. man kann Kinder auch auf Grabungen anders beschäftigen. Es macht durchaus Spaß, mit Kindern Keramik zu waschen. Ältere Kinder sind ideal dann eben zur Mithilfe. Auf Ausgrabungen kann man natürlich aber auch einfach nur Bücher lesen und rumhängen. Und meine haben das schon ein Stück weit genossen. Eine Ausgrabung ist auch ein großer Abenteuerspielplatz. Wir haben natürlich das Glück in Assos, dass das Meer in der Nähe ist. Das heißt, nachmittags können Kinder auch schwimmen gehen. Andere Grabungen haben es ein bisschen schwieriger. Meine erste Ausgrabung in Amorium in Inneranatolien, da ist es ein bisschen kärger, nicht ganz so einfach, aber auch da ein internationales Team. Man kann viel mit Kindern auf Ausgrabungen machen. Die können dort andere Sprachen lernen, andere Gewohnheiten lernen, andere Kulturen lernen. Und ich glaube, meine Kinder haben davon profitiert.
Danke, Beate. Danke für diesen Ausblick in Assos und auch deine Zeit. Wir haben viel gelernt über Methoden in die archäologische Wissenschaft. Und wir freuen uns auf unsere nächste Folgen.
Ja, vielen Dank, Beate, auch von meiner Seite. Einerseits für den sehr spannenden Einblick in Assos und in die Methoden, die in Assos angewendet werden. Und andererseits aber auch den Einblick in den Alltag auf der Grabung und auch, wie man Familie und Wissenschaft doch sehr erfolgreich auch verbinden kann. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst und wir freuen uns dann auf weitere Folgen.
Danke, dass ich da sein durfte und über Assos erzählen durfte. Ansonsten kann ich nur alle einladen, mal nach Assos zu kommen. Weil Beschreiben ist eines, das Sehen ist was anderes.